Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Markus Hartung. Markus Hartung ist Rechtsanwalt, Buchautor und LegalTech-Experte. Wir sprechen heute zum Thema Erbringen Chatbots Rechtsdienstleistungen im Sinne des RDG und sind damit vielleicht auch nicht erlaubt. Hallo, Herr Hartung.
Hallo, Herr Prior.
Wir wollen ja heute sprechen über Chatbots und ob sie Rechtsdienstleistungen erbringen. Wenn ich das so sehe aus einer Perspektive, ich habe das selber mal natürlich ausprobiert, ChatGPT als Standard vielleicht, es gibt ja auch noch andere, Gemini und Claude und wie sie alle heißen. Wenn ich dort eine juristische Frage eingebe, amateurhaft, sage ich mal, also nicht als Nicht-Jurist, ja, dann kriege ich ja teilweise schon wirklich gute Antworten. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich als Nicht-Jurist dann nicht unbedingt weiß, stimmt das oder nicht. Es ist ja diese bekannte Halluzination, die auch mittlerweile ein bisschen besser geworden ist, aber sie ist immer noch da. Insofern kann man sich darauf nicht verlassen. Aber es ist ja schon wie eine Frage, die mir ein Anwalt beantwortet. Wenn ich noch so intelligent bin und belesen, dass ich weiß, wie ich das prompten kann, dass ich also sogar noch sage, versetz dich mal in die Lage eines Anwalts, ja, vielleicht im Erbrecht oder irgendwas. Und hier ist noch ein Dokument, was ich hochlade. Umso besser wird die Antwort. Jetzt ist die Frage, ist das eine zunehmend wachsende Konkurrenz und ist das überhaupt erlaubt? Und was sagt das Gesetz dazu? Was sagt das Rechtsdienstleistungsgesetz dazu?
Okay, also grundsätzlich, wir brauchen da gar nicht nur ChatGPT oder Gemini zu nehmen. Es sind allgemein die Sprachmodelle, also eine Software, die in der Lage ist, rein statistisch zu errechnen, was das nächste Wort oder der nächste Satzbestandteil sein wird. Und es geht aus von dem sogenannten Prompt, eben von dem, was man eingegeben hat als Frage. Und je präziser der Prompt ist, desto besser werden die Antworten. Und es ist in der Tat so, dass man kann allgemeine Fragen stellen zu allen möglichen Themen, ja nicht nur zu Jura, sondern man kann sich auch Kochrezepte oder Reiseempfehlungen oder Liebesbriefe schreiben lassen. Aber man kann eben auch eine juristische Frage stellen, man kann auch eine medizinische Frage stellen. Also alles das, was Experten normalerweise beantworten, kann auch das Programm beantworten. Und je präziser man fragt, wie Sie sagen, desto präziser wird die Antwort. Und ob man jetzt fragt, wie ist das eigentlich im Rechtsverhältnis zu Nachbarn, muss ich mir alles gefallen lassen, dann wird man eine allgemeine Antwort bekommen und wird wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das eine Rechtsdienstleistung ist. Aber man könnte vielleicht auch einen konkreten Fall schildern, nämlich mein Nachbar hat einen Apfelbaum, dessen Äste auf mein Grundstück ragen. Dauernd fallen die Äpfel in meinen Garten und dann kommt er zu mir, ohne mich zu fragen, in den Garten, holt die Äpfel und verlässt meinen Garten. Kannst du mir bitte ein Schreiben entwerfen, in dem ich den Nachbarn auffordere, das künftig nicht mehr zu tun? Da begeben wir uns schon in den Bereich, wo man sagen würde, das ist schon deutlich mehr als eine allgemeine Auskunft. In der Regel bekommt man dann auch ein solches Schreiben. Man kann auch die Frage etwas anders stellen und sagen, was kann ich eigentlich tun, wenn einer dauernd in meinen Garten kommt? Also die Schwelle zwischen den allgemeinen Auskünften und den konkreten Dingen, das ist fließend. Um jetzt vielleicht mal kurz den Hörern zu sagen, worüber reden wir eigentlich? Was ist die gesetzliche Grundlage für die Frage, ob es eine Rechtsdienstleistung ist oder nicht? Das schauen wir in den Paragraphen 2 Absatz 1 Rechtsdienstleistungsgesetz und der sagt, Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Also mehrere Tatbestandsmerkmale, eine Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Und wenn man sich jetzt einfach erstmal die konkrete Frage mit der konkreten Antwort anguckt, könnte man sagen, das sieht mir doch aus wie eine Rechtsdienstleistung, nämlich die konkrete Antwort auf eine konkrete Frage. Und hier ist auch ein Einzelfall geprüft worden, beziehungsweise es ist eine Frage, die die Prüfung eines Einzelfalls erfordert. Das ja. erstmal so als Einstieg. Und wenn man sich auf der Ebene darüber unterhält, kommt man natürlich überhaupt nicht weiter, sondern es stehen sich Meinungen gegenüber. Der eine sagt, ja, das ist eine Rechtsdienstleistung. Und der andere wirft vielleicht viele Zweifel auf. Warum ist das überhaupt zweifelhaft geworden, dass diese Sprachmodelle sind nicht die erste Software, mit der man Rechtsdienstleistung oder Dienstleistung im Rechtsmarkt erbringt? Das der Vorgänger und die bekannte Entscheidung des BGH ist die sogenannte Smart Law Entscheidung. Smart Law war eine oder ist eine Software, mit der man sich bestimmte Dokumente zusammenstellen lassen kann, und zwar rein benutzergesteuert. Sie sagen zum Beispiel, ich möchte einen Mietvertrag mir zusammenstellen, dann stellt das Programm Ihnen bestimmte Fragen, Sie klicken, und am Ende dieses Prozesses generiert das Programm einen Vertrag oder ein Forderungsschreiben oder ein juristisches Dokument. Und es war lange streitig, ob das eigentlich eine Rechtsdienstleistung ist. Und so die Traditionalisten oder die Konservativen haben gesagt, natürlich, das ist eine Tätigkeit, das ist in konkreten fremden Angelegenheiten, erfordert auch eine Prüfung, Rechtsprüfung im Einzelfall. Das ist eine Rechtsdienstleistung, bis dann der BGH schließlich entschied und sagte, das Besondere an diesem Programm ist, es ist programmiert worden für eine Vielzahl von vorkommenden Fällen, aber nicht für jeden konkreten Einzelfall. Das Besondere ist eben, dass diese Programme eigentlich nur eine endliche Zahl von Dokumenten produzieren können. Also der Programmierer und derjenige, der diese Textbausteine schreibt, der hat eine bestimmte Zahl von Varianten, die letztlich zusammengestellt werden können. Und das ist es. Wenn Sie also eine konkrete Frage haben, die nicht unter das fällt, was das Programm Ihnen geben kann, dann haben Sie halt Pech gehabt. Wenn Sie aber eine konkrete Frage haben, die zufällig darunter fällt und Sie bekommen eine Antwort darauf, dann haben Sie Glück gehabt, aber da gilt die alte Regel, auch ein Anzug von der Stange, der Ihnen zufällig wie angegossen passt, ist deswegen noch kein Maßanzug. Das war der Unterschied, das Beispiel hat der BGH nicht gebracht, aber er hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem konkreten fremden Einzelfall und der Vielzahl von möglicherweise vorkommenden Fällen, und da dieses Programm Smart Law nur Letzteres macht, also für eine Vielzahl von möglicherweise vorkommenden Fällen programmiert ist, sei das keine Rechtsdienstleistung. Da muss man, wenn man diesen Schritt weitergeht, muss man sich fragen, ist jetzt die Tatsache, dass die Sprachmodelle nicht limitiert sind in ihren Antwortmöglichkeiten, sondern ja eben nur rein statistisch sich angucken, was ist die mögliche Antwort ausgehend von der statistischen Zusammenstellung der Buchstaben und Tokens oder Worte und Wortbestandteile, ist das dann tatsächlich für den konkreten Einzelfall gedacht? Und da scheiden sich zurzeit die Geister.
Ja, also kann man kurz sagen, die Entscheidung des BGH war ja so September, Oktober 2021, das Smart Law, das ist schon ein paar Jährchen her. Und ich weiß noch, wie damals die Diskussion war, dass man auch das mit dem Anzug, das Beispiel hatten Sie ja schon genannt, das war immer sehr bekannt. Aber es ging auch so ein bisschen darum, okay, das Ganze ist quasi unterteilt in verschiedene einzelne Möglichkeiten. Das hatten Sie ja gesagt, dass das Programm eben nicht komplett sich was erfinden kann, ja, aber die Frage war dann, wie viele Möglichkeiten kann es denn geben, dass es am Ende so viele gibt, ja, dass dann schon wieder das nicht mehr gesagt werden kann, es ist doch kein Einzelfall. Also eigentlich müsste es in die Unendlichkeit gehen, um dann zu sagen, es ist der Einzelfall, ja, weil wenn ich sage, ich habe 100 Cases, ich kann daraus 1000 machen, 10.000, wo ist dann der Punkt? Und genau das haben wir ja jetzt. Also ChatGPT funktioniert ja eben völlig anders als solche. Es wurde ja damals Smart Law auch verglichen mit diesen Formularhandbüchern. Es gesagt worden ist, das wäre dann vielleicht ein dickes und noch ein dickeres und noch ein dickeres Formularhandbuch, wo ganz viele mögliche Dinge drin sind, ja. Aber eben doch nur ein feststehendes, vorhergegebenes Handbuch. Ja. Und bei ChatGPT, wie Sie schon ja richtig auch gesagt haben, funktioniert das ja völlig anders. Das heißt, es wird aus Wahrscheinlichkeit berechnet. im Grunde genommen auf Grundlage des gesamten gelernten Wissens, was ChatGPT einprogrammiert worden ist, was ChatGPT quasi aufgesogen hat, in dem Fall größtenteils aus ganz vielen Dingen aus dem Internet, da wo die Paywall war, manchmal auch, oft nicht. Es gibt ja so ein paar Cases, wo das so nachgewiesen worden ist, wo sie sogar da Daten gezogen haben. Aber sagen wir mal, in Deutschland jetzt ein Back Online haben sie wohl nicht in ChatGPT inkludiert. Zu Doch Recht nicht, natürlich. Nee. Ja, Nordi, weiß ich nicht, aber das macht ja jetzt nun Beck auch selber, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Sondern die Frage ist ja, jetzt, wo wir diesen Status haben, ne, wo also die Software selber fast schon denkt, und das ist ja auch ein großer Punkt. Ist das ein Denken, ja, ist das eine wirkliche künstliche Intelligenz oder nicht? Und jedenfalls sind wir jetzt bei dem Status, wo es eben nicht mehr geht, um ein noch untergliedigeres Formularbuch zu haben, sondern eben wirklich alles zu erfassen. Und da ist doch ein Riesenunterschied. Wie kann man argumentieren, dass das quasi nicht gegen das RDG verstößt? Und wie ist da Ihre Meinung?
Also meines Erachtens unterfallen diese Sprachmodelle nicht dem RDG. Ich will Ihnen gerne gleich begründen, warum das so ist. Aber nochmal einen Schritt zurück. Nämlich zur Frage dieser Dokumentengeneratoren, die 10 Varianten oder auch 100 Varianten oder eine sehr viel größere Zahl von Varianten gestalten können. Der BGH musste nur über ein Programm entscheiden, was eine übersichtliche Zahl von Varianten produzieren konnte. Es gab keinen Fall, in dem zum Beispiel man durch Nutzereingaben 1000 verschiedene Varianten zum Beispiel hatte. Mhm. Wahrscheinlich wäre ein solches Programm völlig benutzerunfreundlich, denn das würde ja bedeuten, dass Sie auch ganz viele Fragen vorher beantworten müssen, um etwas zu bekommen, was so nahe Ihrem Einzelfall ist. Aber nach der Logik wäre auch ein Programm, was eine besonders hohe Zahl von häufig vorkommenden Fällen produziert, keine Rechtsdienstleistung, weil es eben nicht den konkreten Einzelfall löst. Allerdings kommt die Zahl der passenden, auf den einzelnen Fall passenden Fälle dem schon deutlich näher, als wenn Sie bei einem Mietvertrag zum Beispiel eine Variante für Mieter, Vermieter, befristet und unbefristet haben, also 4 Varianten. Aber darüber musste der BGH nicht entscheiden. Es wird auch solche Entscheidungen nicht geben. Es gibt nämlich solche Programme nicht, die eine so besonders hohe Zahl generieren. Was haben wir jetzt hier? Die Literaturlage, erstmal um das zu sagen, die ist übersichtlich. Hat mein Kollege Frank Remmerz etwas zu veröffentlicht. Vorher habe ich was dazu veröffentlicht. Dann gibt es noch ein, zwei andere Beiträge. Die Kernfragen sind, wenn man nochmal in die Definition geht, jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert, schon beim Begriff der Tätigkeit kommt man ins Nachdenken und eigentlich noch vorher, das ist ein Gedanke, den mein Kollege Remmerz, der Meinung ist, dass die unter das RDG fallen, geäußert hat, aber ich meine ihn noch nicht so richtig fruchtbar gemacht hat. Nämlich, gehen Sie noch mal einen Schritt zurück und fragen sich, Sie schalten den Computer an, Sie gehen zu OpenAI, Sie loggen sich ein, wenn Sie einen Account haben und sehen eine Seite vor sich. Das ist nun ein Programm, dessen Algorithmus in der Lage ist, wirklich zu jedem Thema, was Sie haben, Ihnen etwas zu sagen. Und dann, wenn keine Informationen vorliegen, auch etwas dazu zu sagen, nämlich das berühmte Halluzinieren. Wir wissen nicht genau, welche Datenlage das ist. Es scheint das gesamte Internet zu sein. Da kommen auch Informationen zustande, die vielleicht unter der Verletzung von Urheberrechten. Aber damit wollen wir uns nicht befassen. Aber da bietet jemand etwas an mit dem Hinweis und auch mit dem Vertrauen in das Bewusstsein des Nutzers, dass er ein Programm benutzt, mit dem man solche Dinge tun kann. Die erste Frage wäre, will eigentlich, das ist der Gedanke, den Remmerz geäußert hat, will eigentlich der Anbieter eines solchen Programmes tatsächlich eine Rechtsdienstleistung erbringen. Er bietet ja ein Programm eben an, mit dem man alles machen kann. Und noch viel weiter gehen. Sie können ja ganz viele juristische Fragen stellen, allgemeine Fragen mit allgemeinen Antworten,
oh ja.
Alles das, was südlich der Rechtsdienstleistung ist. Denn wenn Sie sich nur allgemeine Hinweise geben lassen oder allgemeine Belehrungen über das Recht oder Erläuterung des Rechts, alles das fällt nicht unter das Rechtsdienstleistungsgesetz.
Genau.
Sodass man sich fragen muss, kann es eigentlich sein, dass jemand, der ein Programm anbietet, was alles kann, wie gesagt, vom Limerick bis zum Kochrezept über Reiserouten und nebenbei kann man auch eine Rechtsfrage stellen, will der eigentlich etwas anbieten? Hat er einen Rechtsbindungswillen, eine solche Software anzubieten? Da fange ich schon an zu zögern. Denn im Vergleich zu den Smart Law-Anbietern, der Verlag oder das Unternehmen, was Smart Law angeboten hat, die wollten eine Dienstleistung im Rechtsmarkt anbieten, also eine Dienstleistung mit rechtlichem Inhalt. Da konnte nichts anderes bei rauskommen. Sie haben das ja auch so beworben, wir sind besser als ein Anwalt. Das war vielleicht nicht so klug, aber das Programm wird gezielt angeboten zur Erbringung einer Dienstleistung im Rechtsmarkt auf dem schmalen Grat zwischen Rechtsdienstleistung und Nicht-Rechtsdienstleistung. Das ist bei ChatGPT ganz anders und ich frage mich, ob man hier nicht schon bei der Verwendung eines solchen Programms verstehen muss, das, was ich hier tue, ist eine interessante Leistung einer Software, aber keine Rechtsdienstleistung. Was ich hier bekomme, ist das Ergebnis eines rein statistischen Prozesses, aber nicht etwas, was jemand zusammengestellt hat mit dem Ziel, mir Dokumente oder Rechtsinformationen oder verwertbare Rechtsinformationen zu geben, die ich verwenden kann. Punkt 1.
Ja.
Wir kommen dann zur Tätigkeit. Die Tätigkeit, also ist das eigentlich eine Tätigkeit? Denn die Rechtsdienstleistung ist eben jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten. Haben wir hier eine solche Tätigkeit? Da war der BGH einigermaßen großzügig oder sagen wir mal großherzig und sagte, na ja, also die Programmierung und die Zusammenstellung dieser Dokumente, das ist die Tätigkeit. Das ist die Tätigkeit, die gezielt darauf ist, getriggert durch die Angaben des Nutzers, Rechtsdokumente zusammenzustellen. Und er stützt sich darauf, dass der Gesetzgeber damals gesagt hat, 2007, als das Gesetz in Kraft trat, 2007, da sagte der Gesetzgeber, es ist nicht egal, mit welchem technischen Mittel die Rechtsdienstleistung erbracht wird. Da hatte man vor Augen, dass jemand, der übers Telefon jemanden berät, natürlich genauso eine Rechtsdienstleistung erbringt wie jemand, der das face-to-face macht.
Ja.
2007 war das Telefon noch eine besondere technologische Errungenschaft.
Ja.
Hier ist die Frage, ob man hier noch von einer Tätigkeit ausgeht, die mit dem Ergebnis gar nichts zu tun hat. Denn auch das Ergebnis, was Sie generieren durch Ihre Frage, können Sie ja durch Drücken auf Refresh oder Renew oder Do it again so oft, wie Sie wollen, wiederholen. Und Sie bekommen immer wieder eine neue Variante. Wie weit geht das eigentlich noch auf den Programmierer zurück mit dem Ziel, jemandem eine Rechtsdienstleistung zu geben? Also hier zu sagen, das Inverkehrbringen dieser Software, nur der bloßen Technik, ist eine Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, also ehrlich gesagt komme ich da wirklich ins Zögern, denn dann verstehe ich nicht mehr, was dann eigentlich keine Tätigkeit mehr ist. Das Besondere ist ja, das Programm rechnet und ich kann, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, es mir x-mal neu geben lassen. Und dann kommt noch ein letztes Argument und dann gerne wieder zu Ihren Fragen. Nämlich die Frage, ist eigentlich derjenige, der das nutzt, erwartet der in diesem Moment ernsthaft einen Rechtsrat auf seine Frage zu bekommen? Bei einem Programm, was sich anbietet mit Smart Law, wir sind besser als Anwälte und klick mal hier und du bekommst Anwaltsdokumente oder Dokumente in Anwaltsqualität, da kann man noch gut vertreten, dass man sagt, dass das weckt eine bestimmte Erwartung. Beim Schaffen des AI-Acts musste sich der europäische Gesetzgeber ja mit der Frage befassen, wie schützen wir eigentlich Leute davor, dass sie vollautomatisierte Dienstleistungen bekommen und gar nicht wissen, dass das so ist. Und da sieht Artikel 50 des AI Acts vor, dass man beim Inverkehrbringen von vollautomatischen Chatbots einen Hinweis darauf abgeben muss, einen deutlich sichtbaren Hinweis, dass das eine vollautomatische Dienstleistung ist, wo kein Mensch mit eingeschaltet ist.
Ja.
Das tritt erst 2026 in Kraft, jetzt noch nicht. Aber dann frage ich mich, dokumentiert nicht eigentlich der AI-Act meine Skepsis, indem er sagt, wenn du weißt, dass hier etwas vollautomatisch hergestellt ist, was du auch noch ganz oft durch Knopfdruck manipulieren kannst, wenn dir das Ergebnis nicht passt. Wenn du da ernsthaft glaubst, das sei eine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG, dann ist vielleicht dein Vertrauen nicht schutzwürdig. Dann ist dir vielleicht nicht zu helfen, denn das kann doch wohl jeder erkennen, dass hier jeweils abhängig vom Prompt keine Rechtsdienstleistung bei rauskommen kann. Und dann bitte mal praktisch gedacht, sollen jetzt die Rechtsanwaltskammern ausrücken und das verhindern? Wie soll man eigentlich nachweisen, dass hier ein Verstoß gegen das RDG vorliegt? Man muss dazu sagen, ab dem 01.01.2025 ist die unerlaubte Rechtsdienstleistung eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro bestraft werden kann oder sanktioniert werden kann. Das ist jetzt noch nicht so. Ab 01.01.2025.
Genau, jetzt war es nur, über das UWG als Konkurrent und über Kammern
genau.
Und so konnten das. Ne?
Das kann man verhindern und es ist auch nach § 3 RDG verboten, Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Das hat aber nur zivilrechtliche Folgen. Also die Verträge, die man unter Verstoß gegen § 3 RDG abschließt, die sind nichtig. Und da finde ich, da hört die Dogmatik, also unsere Dogmatik, die eigentlich deterministisch ist, also deterministisch mit ich tue etwas und das gebe ich dir und ich verfolge eine bestimmte Absicht damit und ich habe den Rechtsbindungswillen. Jetzt komme ich wieder zu dem guten Argument von Remmerts, was er meines Erachtens noch nicht weit genug gedacht hat. Ich bringe hier nichts in den Verkehr, um eine Rechtsdienstleistung zu erbringen oder um eine medizinische Dienstleistung zu erbringen, sondern ich habe eine Technik erfunden, die ist in der Lage zu errechnen, was Menschen als nächstes sagen. Das ist mit Verlaub keine Rechtsdienstleistung. Aber natürlich, wir haben keine Entscheidung des BGH. Wir haben noch nicht mal eine Entscheidung eines Landgerichts. Wir haben auch keine einstweilige Verfügung, die vielleicht von der Kammer beantragt wurde. Man wüsste auch gar nicht, wogegen. Denn man müsste ja jemand wohl über die Schultern gucken, wie er promptet. Und dann, wenn er konkret genug promptet und das Angebot ganz konkret ist, wie soll da eigentlich denn der Klageantrag gefasst werden? Also schon auch bei den Schwierigkeiten, das in den Griff zu kriegen mit unseren Mitteln, da würde ich eher in Richtung AI-Act gucken. Denn die Leute, die das gemacht haben, die haben sich mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt und nicht ins RDG gucken, was aus dem Jahr 2007 stammt und schon bei Smart Law hart an den Rand kam.
Ja, das heißt, das RDG müsste eigentlich mit dem Thema KI vielleicht sogar mal reformiert werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht reicht es auch einfach so, über den AI-Act das zu steuern. Ich würde gerne mal ein, zwei kurze Sachen abhaken. Und zwar einerseits, das heißt, der Begriff der Tätigkeit, das kann völlig ausgeschlossen nicht gemeint sein, ein Roboter, eine Maschine. Ist das richtig so, ja? Es kann nicht sein, dass die Tätigkeit, wenn sie eine Maschine, einen Roboter erbringt, kann das nicht im RDG-Sinne sein, oder?
Also die Sache ist so, die Frage ist, gemeint ist eigentlich eine menschliche Tätigkeit. Und der Griff des BGH bei Smart Law war eben, ich rechne das Ergebnis der Tätigkeit eines Menschen, nämlich eines Programmierers, zu. Und das ist auch völlig legitim und richtig, denn die Ergebnisse, alle diese endlichen Ergebnisse von Smart Law, kann man einem Programmierer, der eben diese Zahl der Varianten und Variablen geschaffen hat, um diese bestimmte Zahl von Möglichkeiten in den Verkehr zu bringen und auch diejenigen, die die Texte geschrieben haben, das kann man alles auf Menschen zurückführen. Es gibt kein Ergebnis. Smart Law ist nicht autonom. Es kann nicht autonom eine Antwort geben, die nicht der Programmierer vorherbestimmt, also deterministisch vorherbestimmt hat. Und da sind Sprachmodelle, also das, was heute eben als künstliche Intelligenz gilt, völlig anders, weil sie autonom im Sinne von wahrscheinlichkeitsrechnend entscheidet, was jetzt als nächstes kommt. Und wenn Ihnen das Ergebnis der Autonomie nicht klappt, drücken Sie einen Knopf, kriegen Sie ein neues Ergebnis der Autonomie. Ja. Also da noch zu sagen, das ist eine Tätigkeit, deren konkretes Ergebnis auf einen Menschen zurückzuführen ist, das überspannt meines Erachtens. Also da versuchen wir, die künstliche Intelligenz und die Stochastik mit Mitteln zu erklären und in den Griff zu kriegen, die dafür einfach nicht gemacht worden sind. Beim AI-Act müsste man sich noch fragen, in welchem Rangverhältnis steht eigentlich das RDG und der AI-Act? Nun gilt der Artikel 50 noch nicht. Also muss man nicht das RDG eigentlich europarechtskonform auslegen, wenn es jetzt diesen AI-Act gibt? Wird nicht also die Erwartung des Nutzers, der soll ja geschützt werden durch das RDG, aber wenn das Europarecht sagt, ich schütze dich durch Kenntnis, und ich setze auf deine Eigenverantwortlichkeit, dass du etwas kennst und dich entsprechend verhältst. Wenn deiner andere sagt, ja, aber ich habe trotzdem gedacht, ich kriege hier eine Rechtsdienstleistung, würde das Europarecht vielleicht sagen, du hast vielleicht ein Problem, aber das lösen wir hier nicht beim RDG. Sondern du bist darüber informiert worden. Dir ist nicht zu helfen gerade im Moment. Da, ob man dann mit dem RDG kommen und sagen kann, ja, aber trotzdem, das hier durfte der eine Rechtsdienstleistung erwarten, Das ist nicht so überzeugend.
Ich würde noch mal einmal kurz sagen, bevor ich noch eine weitere Frage stelle, einfach um das mal eben abzuhaken. Das heißt, aktuell gibt es auch keine Klage oder etwas, was gegen ChatGPT und so weiter bezüglich des RDGs vorgebracht wurde, oder? Das ist aktuell noch nicht der Fall, oder?
Jedenfalls ist
oder mir gibt's nicht da bekannt. Bemühungen, das zu machen? Oder?
Ist mir auch nicht bekannt. Ich hätte auch Zweifel, wie man eigentlich dagegen vorgeht. Denn man müsste ja einen Klageantrag formulieren, der OpenAI oder Google oder Facebook, alle diese Anbieter haben ja Sprachmodelle, den etwas Konkretes verbietet. Und ich da habe ich schon Zweifel, wie man das eigentlich formulieren soll. Mir sind keine Klagen bekannt. Was jetzt das Öffentliche dafür oder das Veröffentlichte dafürhalten angeht, weder DAV noch Bundesrechtsanwaltskammer haben sich offiziell zu dem Thema geäußert. Allerdings ist der Frank Remmerz, den ich eben zitiert habe, der ist Vorsitzender des RDG-Ausschusses bei der BRAC. Und wenn er auftritt und veröffentlicht, dann schreibt er nicht, das ist meine persönliche Meinung, sondern er tritt wohl auch als Vorsitzender des RDG-Ausschusses auf. Ich würde mal vermuten, dass die BRAC dieser Auffassung durchaus zuneigt. Offiziell ist quasi. Also, aber wie gesagt, eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht und für den DRV gilt das Gleiche.
Ja, genau. Ich würde das jetzt gar nicht viel weiter ausführen. Vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal zu schauen auf die, ja, quasi auf das Schutzgut im Endeffekt. Also ich sehe, es sind ja eigentlich zwei Bereiche, die hier geschützt werden sollen. Also so sehe ich das zumindest. Ob das laut RDG so ist, weiß ich nicht. Sie sagten ja bereits, der eine ist klar, das ist also der Anwender, in dem Fall der Software. Gemeint ist aber natürlich eigentlich der Mandant oder potenzielle Mandant, ja. Also der Rechtsberatung haben möchte. So. Und jetzt wäre das Problem ja, wenn man auf dessen Schutz schaut, dass der vielleicht sowas wie ChatGPT verwendet mit dem Glauben dahinter, das ist jetzt eine Rechtsberatung, die ist 100%, da kann ich mich drauf verlassen und das soll ja nicht sein. Jetzt haben wir ja schon gesagt, der AI-Act unterstützt das ja schon mal insofern, dass man hinschreiben muss, das ist hier mit KI erzeugt und da kann man sich eben nicht so drauf verlassen und so weiter, Das ist ja ungefähr so. Das Zweite interessiert mich eigentlich viel mehr und das ist der Schutz, das Schutzgut, ob das wie gesagt aus dem Gesetz sich so ergibt, können Sie gerne nochmal sagen, quasi des Berufes, also des Anwalts. Wie ist das konkret darauf, auch wenn man jetzt noch ein bisschen weiter denkt, weil ich möchte jetzt gerne nochmal zum Abschluss in die Zukunft ein bisschen schauen. Und zwar sagen wir mal, das wird jetzt alles noch viel, viel besser. Ja, also wirklich die Halluzinationen nehmen ab. Es gibt vielleicht sogar Rückfragen bei solchen Dingen, dass mir noch gefragt wird, okay, wie meintest du das denn? Dann wird es ja noch besser und noch besser, ja. Schreiben können sowieso schon erstellt werden und alles so. Jetzt ist die Frage, wie schützt das denn den Anwalt? Wenn es also nicht gegen RDG verstößt, kann es ja auch nicht verboten werden. Es muss zwar AI-konform sein dann, ja, AI-Act-konform, aber trotzdem, wird das so passieren, dass Ihrer Meinung nach Leute in der Zukunft, in 1, 2, 5 Jahren, keine Ahnung, doch das Ganze so sehr benutzen, dass sie damit Rechtsdienstleistungen vornehmen, die sie eigentlich vorher bezahlt hätten, weil wir reden jetzt ja mal wirklich mal über Geld. Was man gleich dazu sagen kann, was mir nichts nützt, ist natürlich die Schwelle des Amtsgerichts, Landgericht, weil der Chatbot kann ja nicht für mich vor dem Landgericht klagen. Also das ist natürlich sowieso klar, da haben wir ja eh den Schutz, ne? Aber alles, was anders gewesen wäre. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Anwalt gegangen wäre, hätte gesagt, ja, mach mir doch mal einen Erbvertrag, mach mir doch mal einen, weiß nicht, was gibt's noch alles? Die typischen Dinge sind ja gewesen, Finger bei Legal Tech schon an, mit dieser Automatisierungsgeschichten.
Ja, alle Verträge von quasi.
Blitzern. Wie kann ich gegen diesen Blitzerbescheid vorgehen? Hilf mir dabei. Mhm. Also es ist unendlich so viel, dass es mir jetzt schon im Konkreten gar nicht einfällt. Ja, aber es gibt so viel. Wie sehen Sie das in Zukunft? Ist das nicht trotzdem eine Riesenkonkurrenz?
Also erstmal, ja, das ist es. Also da sollte man sich gar nicht irgendwelchen Illusionen hingeben oder sagen, oh nein, die Anwälte sind aber so besonders und das wird die gar nicht beeinträchtigen. Ja. Natürlich wird es die Anwaltschaft beeinträchtigen. Die Frage ist nur, ist die Anwaltschaft vor solchen Beeinträchtigungen geschützt? Die Antwort aus dem RDG ist, wir, das RDG, schützen euch nicht. Denn das RDG sagt in seinem Paragraphen 1 Absatz 2, was das Schutzgut, der Schutzzweck des Gesetzes ist. Ja. Es dient dazu, die Rechtssuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen. Genau. Das ist der Schutzzweck des RDG. Und dann werden verschiedene Ausnahmen, Rechtsdienstleistungen in Nebenleistungen, da gibt es die Inkassodienstleister, die Rentenberater und im ausländischen Recht. Es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmen, die ihrerseits keiner Systematik folgen, sondern so eine wilde Zusammenstellung
das
sind.
Das war ja schon immer kritisiert worden, ne?
Ja. Genau. Hensler hat mal gesagt, das sei ein reines Lobbygesetz. Ehrlich gesagt, so wie viele andere europäische Länder könnte man gut da ohne leben. Aber anyway, das RDG schützt nicht den anwaltlichen Tätigkeitsbereich. Die anwaltliche Tätigkeit ist nicht Schutzgut. Aber was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel, wie jetzt gerade in der FAZ berichtet wurde über Xine und Noxtua, also diese Softwareentwicklung, die CMS betrieben hat, das Sprachmodell, was alleine auf juristischen Informationen und Daten und Know-how basiert. Da ist nichts anderes mehr drin. Und der Grad der Halluzination, den Sie nie ausschließen können durch die Quelle, sondern nur durch die Technik des Prompting und der Antwort, kann jedenfalls sehr reduziert werden. Das heißt, Sie haben hier tatsächlich zum ersten Mal ein Sprachmodell gezielt für Juristen. Und in LinkedIn haben Sie vielleicht gesehen, dass Viktor von Essen, ein sehr geschätzter Kollege, ein wirklich kluger Kopf, in seiner Anwendung jetzt dieses Sprachmodell zugrunde legt und das anbietet. Und das wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, so wie es seit November 2022 ohnehin sehr schnell gegangen ist. Wir werden immer mehr Angebote haben, wo die Software Dinge tut, die Anwälte bisher getan haben und mit denen Anwälte Geld verdient haben. Und für Anwälte ist die schwierige Frage, wo ist noch mein Bereich, in dem ich einen Wert beisteuere? Ich bin weit davon entfernt zu sagen, es gäbe ihn nicht. Aber das, was früher üblich war, also einen Vertrag zu entwerfen, der in Wirklichkeit aus einem Vertragshandbuch stammte, was nur keiner hatte, weil es das nicht im Internet gab, oder eine andere Dienstleistung zu geben, die auch verfügbar gewesen wäre, wenn man Zugang zu Informationen gehabt hätte, was es ohne Internet nicht gab. Im Grunde genommen hat mit dem Internet und der Demokratisierung des Informationszugangs, das hat jetzt jeder, hat angefangen für Anwälte, dass Leute kommen und sagen, ich habe mir hier schon mal was im Internet zusammengesucht. Oder dass Menschen zum Arzt gehen und sagen, ich habe mir schon mal im Internet angeguckt, was ich habe. Ich brauche nur noch folgende Tabletten. Jeder Expertenberuf hat damit zu tun. Und jeder Expertenberuf muss für sich fragen, wo ist noch mein Wertbeitrag? Ich bin der Meinung, es gibt noch eine ganze Menge.
Ja.
Denn wie Sie sagen, ein Chatbot geht nicht zu Gericht, aber ein Chatbot
Darf es
hilft
nicht
Ihnen bei
bisher.
Schriftsätzen. Ein Chatbot kann keine Emotionen lesen, ein Chatbot kann keine Situationen lesen und erkennen und in Realtime reagieren. Man muss sagen, noch nicht.
Ja, genau.
Aber da kommt was auf Anwälte zu. Man muss dazu sagen, liebe Anwälte, es gibt ganz viele Berufsgruppen auf der Welt, die sich in den letzten 100 Jahren sehr geändert haben, wenn sich die Technik geändert hat und weil Berufe dereguliert worden sind. Das ist Schicksal und wir halten nicht an unserem Anwaltsleben fest dadurch, dass wir sagen, ein Sprachmodell ist eine Rechtsdienstleistung nach dem RDG. Das ist einfach nicht zukunftsfähig.
Ja, aber wir wollen ja nicht, dass der Anwalt der Zukunft, der Hufschmied der Vergangenheit ist, ja, der ja quasi früher in
Eben.
jedem Dorf mehrfach war und heute nirgendwo mehr.
Ja, oder heute der
Aber
Pilzsucher. Früher waren Pilzsucher in Polen regulierte Berufe. Ich glaube, heute ist es noch so. Da gibt es sogar gute
ja.
Gründe für, weil Pilze ja auch gefährlich sind. Aber die EU hat da gnadenlos dereguliert. Inzwischen müssen die
Ja.
armen Pilzsucher auch mit Konkurrenz aus anderen Ländern leben, die auch Pilze suchen. So ist das Leben.
Ja, gut, dann sind wir am Ende und eines sehr interessanten Gesprächs. Und ich glaube, wenn die Technik da noch weiter fortschreitet, vielleicht auch mal das RDG geändert wird oder auch nicht und der AI Act kommt, das ist ja alles in Bewegung, ja, es dauert ja alles noch. Und am schnellsten wird sich die Software verbessern, das ist, glaube ich, ganz klar. Da kommt keine Regulierung hinterher. Wahrscheinlich gar nicht. Und mal sehen, wie weit das überhaupt geht, ja. Wenn man dann über AGI redet, also die KI, die vielleicht mal so gut ist wie ein Mensch, nur eben millionenmal schneller. Wenn das kommt, gibt es ja auch Experten, die davon kurzzeitig ausgehen, andere, die sagen, das dauert noch ein paar Jahre und andere sagen, das kommt nie. Also da sind wir noch ganz weit weg von, das zu erfahren. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank und freue
Gerne.
ich mich, wenn wir uns nochmal hören.